Top Nummer eins, aber das ist immer Top Nummer eins, egal welche Frage du mir stellst, ist, nimm dir erstmal Zeit rauszukriegen, warum du lebst. Also völlig unabhängig von deinen Beziehungen, weil deine Beziehungen sollten deinem primären Lebenssinn, deiner Mission dienen. Und wenn du nicht weißt, warum du wirklich hier bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass du in Beziehungen landest, die auf Dauer unzufriedenstellend sind. Top Nummer zwei, wenn du in Beziehung gehst, geh full in. Und full in heißt nicht, wir schwören uns jetzt, dass wir bis zum Ende zusammen sind, weil das halte ich für ausgemachten Bullshit.
Schmetterlinge im Kopf. Der Kulturpodcast. Mit Steffen und Jo. Und Gästen. Mit der Aufnahme, dann wollen wir deine Zeit gar nicht so sehr in Anspruch nehmen. Und ich würde jetzt mit einer ultimativen Lobhudelei anfangen.
Immer her damit.
Ja, um dann natürlich zu zerstören. Ne? Wer wollte?
Logo. Bitte, Entschuldigung.
Nein, ja. Keine Angst. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Schmetterlinge im Kopf. Und ihr seht es natürlich schon. Nee, ihr seht es noch nicht, weil bei Google ist es anders. Da sieht man immer nur den, der spricht. Wir haben heute wieder jemanden zu Gast, nämlich jemanden, den wir schon mal zu Gast hatten. Und das ist Veit Lindau. Und wer ihn nicht kennt, er ist einer der Experten, wenn es um Entwicklung und auch ja, Selbstverwirklichung, um diese Dinge geht, um Beziehungen beispielsweise auch und nicht nur seine Buchtitel, auch er selbst mag es klar und deutlich. Eines seiner ersten Bücher, die ich gelesen habe, war Seelengevögelt und nun ist er mit einem, nee, gar nicht mit einem neuen Buch, mit einem alten neuen Buch oder mit einem bereits geschriebenen neuen Buch, mit einem nicht minder radikalen Titel
an den Start gegangen. Lass dir bitte Zeit mit der Formulierung.
Liebe Radikal! Oh.
Meine Damen und Herren, komplette Bibliothek von Veit Lindau ist anwesend hier.
Ich hätte auch noch Fragen zum letzten Buch gehabt, aber nun gut, wir haben heute, lieber Radikal und lieber
Veit Lindau, einmal komplett hier, zack.
Herzlich willkommen.
Und den Veit Lindau-Fanschlüpper habe ich auch an. So,
jetzt too much details.
Ein herzliches Willkommen, lieber Veit. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns kurz über dein Buch zu reden, das ja viele wahrscheinlich auch schon kennen, denn es war schon mal auf den Markt. Und die erste Frage, warum das Buch nochmal, also ich habe es noch nicht gelesen, jetzt habe ich es gelesen und ich könnte mir die Frage beantworten, aber wie kam es dazu, jetzt gerade, liebe Radikal, nochmal in Zeiten wie diesen, wo Radikal ja eigentlich so eine hässliche Konnotation gefunden hat, dieses Buch nochmal auf den Markt zu bringen. Was war da die Motivation?
Du, der praktische Anlöser war tatsächlich, das ist so ein bisschen ein kleiner Ritterschlag von einem Verlag. Also nach 10 Jahren läuft immer der Vertrag aus. Und wenn der Verlag das Buch mag und wenn es sich auch nach 10 Jahren noch richtig gut verkauft, dann mögen die das gerne auch nochmal neu rausbringen. Also das war der ganz praktische Anlass. Mhm. Und für mich persönlich war es aber eine ganz schöne Gelegenheit, weil es gibt so ein paar meiner Bücher, bei denen ich das Gefühl hatte, die sind beim ersten Mal etwas unterschätzt rausgekommen. Und Liebe Radikal gehört für mich dazu. Das ist tatsächlich eines meiner Lieblingsbücher. Mhm. Also habe ich die Einladung sehr gern angenommen. Und auch radikal, ich weigere mich, dieses wunderschöne Wort denen zu überlassen, die es missbrauchen für Sachen, die eigentlich mit radikal gar nichts zu tun haben.
Ich habe mal eine KI gefragt. Also man kriegt ja automatisch bei Google mittlerweile eine KI-Antwort. Man kann dann natürlich auch weiter scrollen. Ja. Aber ich war mit der eigentlich schon ganz zufrieden, weil Liebe schreiben, also viele, viele Bedeutungen von radikal. Ich habe die politische Bedeutung gerade angeteasert, die meinst du natürlich nicht. Und die KI, Gemini heißt sie, glaube ich, bei Google, die sagt, radikal beschreibt eine Einstellung oder Handlung, die auf eine grundlegende Veränderung oder Beseitigung von, das füge ich jetzt mal ein, unangenehmen Umständen abzielt. Viele Menschen würden wahrscheinlich sagen, nö, meine Beziehung läuft ja eigentlich ganz gut. Ich muss da eigentlich gar nichts beseitigen. Ich habe mir vorhin gerade nochmal das Video mit Andrea angeschaut, wo ihr euch mit diesem Buch den Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer stellt. Was sagst du den Menschen, die sagen, nö, läuft doch alles eigentlich ganz gut und radikal schon gar nicht, ist doch eigentlich alles Liebe und wenn überhaupt, müssen wir doch lieb zueinander sein und schon gar nicht radikal.
Ja, das Spannende ist ja, dass radikal ja eigentlich gar nicht im Wortstamm irgendetwas darüber aussagt, dass das Böse passieren muss, sondern es kann ja auch, wir können ja wirklich sehr liebevoll, sehr radikal sein. Und ich mag tatsächlich am meisten die Wortbedeutung, die auf den Urstamm des Wortes, nämlich Radix, die Wurzel zurückgeht. Also die Dinge bei der Wurzel zu betrachten, zum Beispiel bei der Frage, warum kommen wir Menschen eigentlich überhaupt zusammen? Und wenn mir jemand sagt, hey, meine Beziehung läuft doch, dann sei ich schön, freudig. Also wenn der Mensch mir am Herzen liegt, frage ich vielleicht nochmal nach, wirklich. Bist du ganz sicher? Gibt es vielleicht noch irgendwas, was dir fehlt, was vielleicht auf dem Weg verloren gegangen ist? Also aus meiner Sicht würde ich sagen, mindestens 9 von 10 Menschen geben sich mit viel zu wenig zufrieden. Und das, was normal geworden ist, ist ja noch lange nicht das, was natürlich ist. Ja.
Hast du denn, also du, darf ich fragen, wie lange bist du jetzt mit Andrea zusammen, seitdem du Anfang, Mitte 20 bist?
Ja, seit 31 Jahren.
Holy.
Ja, wir sind echte Beziehungsdinosaurier.
Wow. Hast du denn, also ganz plakativ, so die Top 3 für dich im Laufe der Zeit entdeckt, wo du sagst, also wenn jetzt ein junger Mensch zu dir kommt und sagt, halt, wow, beeindrucken möchte ich auch, das ist auch mein Beziehungsmodell, ich kenne es von meinen Eltern etc. pp. Hast du so die Top 3, wo du sagen würdest, okay, sei so gut, achte darauf. Es ist keine Garantie, aber es könnte das ganze Schiff schon mal in ruhigere Gewässer bringen.
Also in lebendige Gewässer, würde ich sagen. So. So. Ja, das, also Top Nummer 1, aber das ist immer Top Nummer 1, egal welche Frage du mir stellst, ist, nimm dir erstmal Zeit rauszukriegen, warum du lebst. Also völlig unabhängig von deinen Beziehungen, weil deine Beziehungen sollten deinem primären Lebenssinn, deinem, ja, deiner Mission dienen. Und wenn du nicht weißt, warum du wirklich hier bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass du in Beziehungen landest, die auf Dauer unzufriedenstellend sind. Top Nummer 2, wenn du in Beziehung gehst, geh full in. Und full in heißt nicht, wir schwören uns jetzt, dass wir bis zum Ende zusammen sind, weil das halte ich für ausgemachten Bullshit. Ja, so, also zum Beispiel Andrea und ich, wir sind jetzt 31 Jahre zusammen, wir trennen immer an unserem Hochzeitstag, trennen wir uns für einen Tag. Weil wir einfach gesagt haben, wir wollen nicht, dass nur der Fakt, dass wir verheiratet sind, uns einschlafen lässt in dem, nein, es geht halt immer so weiter. So. Sondern geh voll in im Sinne von, zeig dich, zeig, was du willst, sei ehrlich, weil je ehrlicher du bist, je authentischer du bist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die, die nicht zu dir passen, relativ schnell sich wieder aus deiner Realität verabschieden und dann hast du viel Zeit gespart. Und die, die nach etwas Ähnlichem suchen, die ziehst du damit einfach an wie die Blume, die Biene. Und Top Nummer 3, bleib wach im Sinne von, unser Gehirn hat 2 Mechanismen, unser Gehirn will wachsen, unser Gehirn will aber auch sehr, sehr gern Energie sparen. Das ist völlig natürlich, dass wir in Beziehungen, wenn wir denken, wir kennen den anderen, wenn wir denken, wir wissen jetzt, wie es läuft, dass wir anfangen einzuschlafen. Und das ist eigentlich der Punkt, an dem Beziehungen anfangen, geistig abzusterben und da reinzugehen und das wachzuhalten. Also das ist für uns persönlich die Arbeit an einer Beziehung. Also sie muss dazu durchbrechen, den anderen niemals selbstverständlich zu nehmen. Ja.
Wenn du sagst, ihr trennt euch für einen Tag, wie habe ich mir das vorzustellen? Also, oder wenn ich jetzt sage, Mensch, das hört sich mal prinzipiell gut an, wie sieht das praktisch aus? Was macht ihr?
Also wir gehen wirklich einen Tag auseinander. Ja, und das klingt jetzt vielleicht nicht viel. Bei uns ist das wirklich viel, weil wir leben, wir arbeiten zusammen, wir verbringen wirklich alles zusammen. Und wir nutzen diesen Tag, um einfach jeder für sich nochmal durchzugehen, okay, was war das für ein Jahr? So. Und also wir sind da auch wirklich hart, also in einem radikal positiven Sinne hart, im Sinne von, wir schauen wirklich hin, okay, war das Jahr lebendig? Hat mir diese Beziehung wirklich gedient? Wofür bin ich extrem dankbar? Aber was kotzt mich vielleicht auch an? Und wenn wir dann das Gefühl haben, und bisher war es Gott sei Dank immer so, okay, wir haben Bock auf eine neue Runde, dann kommen wir zusammen und sagen, hey, wir committen uns für noch ein Jahr und das ist der Deal. So. Und der Deal heißt, dass wir auch wirklich die Möglichkeit haben zu sagen, okay, pass auf, echt Baby, das hat mir im letzten Jahr mega gefehlt, das brauche ich einfach nicht mehr.
Hast du denn was an dir selbst, wo du vielleicht schon mal festgestellt hast, das geht dir an dir selbst vielleicht, also eine eine Schwäche oder eine sympathische Eigenschaft, die vielleicht anderen auch ein bisschen, wo du sagst, ah, ich habe da was an mir entdeckt. Das geht mir vielleicht selbst ein bisschen auf den Sack, aber ich krieg's nicht gewuppt. Also hat Veit eine Schwäche, wo man sagt, oder wo du selbst sagst, ah, da muss ich dran arbeiten.
Witzige Frage. Wie viel Zeit habt ihr? Also das ist keine, ich habe viele Schwächen. Ich glaube auch, das ist ein Geschenk an einer wirklich lebendigen, liebevollen Beziehung, dass man sich aus dem Druck entlässt, vollkommen für sich selbst und für den anderen zu sein, aber das eben nicht als eine Einladung nimmt, zu sagen, okay, das kann sich nicht verändern, sondern das muss sich verändern. So, Andrea und ich haben wirklich den Anspruch zu sagen, okay, wir wollen, dass es immer besser wird. Also um nur ein Beispiel zu nennen, ich komme aus einer Erziehung, also mir ist beigebracht worden, wenn Männer nicht das kriegen, was sie wollen, werden sie wütend. So. Oder bocken. So. Das sind schon zwei Sprechen.
Willkommen in meiner Realität.
Ja. Ja. Und ich habe lange Zeit nicht verstanden, also dass Andrea fast immer, wenn ich sie gefragt habe, wie kann ich dir zeigen, dass ich dich wirklich liebe, nicht gesagt hat, leg mir einen Drachenkopf vor die Tür, sondern einfach nur gesagt hat, sei freundlich zu mir. So. Und das zu lernen, also ich bin da noch lange nicht durch, aber ich hoffe, Andrea würde mir jetzt auch recht geben, wenn ich sage, ich bin schon viel besser dran gewesen, zu lernen, wenn ich getriggert bin, freundlich zu bleiben, das ist für mich eine echte Herausforderung und eine coole Übung. Ja.
Und ich finde, gerade was du sagst, dass man sich jetzt einmal im Jahr, sagst du, trennen, also in dem Sinne, dass man wirklich mal ehrlich zu sich ist. Und ihr sagt ja auch, und du sagst auch in dem Buch, zum Tango tanzen gehören ja sowieso immer zwei. Ist ja nicht so, dass da zwei Menschen nebeneinander agieren, sondern sie agieren ja auch aufeinander. Aber gerade dieses Einschlafen von Beziehungen, das gilt ja eigentlich nicht nur für Liebesbeziehungen, sondern im Grunde könntet ihr auch Unternehmenscoach sein und sagen, so, jetzt gibt's euer Unternehmen 10 Jahre, jetzt geht mal in Medias Res und schaut, ob sich da wirklich was getan hat, weil ich mache so die Erfahrung, dass egal in welchen Beziehungen man sich tatsächlich anfängt auszuruhen. Ja, irgendwie man verkauft genug oder eine NGO, wir haben immer wieder mal in der Presse was, aber es wird gar nicht mehr so recht hinterfragt, ist das, was wir jetzt seit 20 Jahren tun, eigentlich noch dem Ziel oder das wäre dann die nächste Frage, wird das eigentlich der Vision noch gerecht oder dümpeln wir eigentlich nur so voreinander hin, weil es ja irgendwie klappt?
Ja, guck mal, das fängt ja schon damit an und ich finde das wirklich crazy, dass wir so eine innere Trennung haben zwischen, das sind jetzt meine privaten Beziehungen, da verhalte ich mich so und das meine beruflichen Beziehungen, da verhalte ich mich so. De facto verbringen wir, die meisten von uns, mehr Zeit mit Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und jeder von denen ist ja nicht primär, ich sage jetzt mal, ein Leistungsobjekt, sondern ist ein Genie, und das meine ich wirklich so, wählt seine Arbeitszeit mit dir zu teilen, seine kostbare Lebenszeit mit dir zu teilen und da dafür zu sorgen, dass das niemals eine Routine wird. Also das ist auch in unserer Company unser Anspruch. Ist übrigens nicht das, was jeder will. Also es gibt auch wirklich Menschen, die sagen, hey, ich will einfach nur einen 9-to-5-Job. Ich möchte gern gesiezt werden, damit der Abstand bleibt, aber das geht zum Beispiel bei uns gar nicht. Wir finden das crazy. Ja. Ich möchte auch nach 10 Jahren den Menschen, der seit 10 Jahren hinter der Kamera steht und zuverlässig arbeitet, möchte ich gern neu sehen können. Und nochmal, ich sage nicht, dass mir das immer gelingt, aber das ist der Wert.
Aber ich glaube, das gibt es ja auch in in privaten Beziehungen, dass Menschen sagen, nö, also lieber Veit, ich könnte jetzt zwar in Coachings gehen, aber ehrlicherweise, ich komme abends heim, ich trinke mein Bier oder meine 2 oder mein Wasser oder mein Cola oder ja, was auch immer ich tue, eigentlich ja auch legitim, oder?
Also alles legitim, ja. Wenn es für beide funktioniert. Ja, aus meiner Sicht, so unsere Erfahrung ist, das hat natürlich auch was mit unserem Job zu tun, das ist meist einem Beziehungspartner, und ich sag mal, in mindestens 80% der Fälle sind es die Frauen, gibt, die nicht das bekommt, was sie wirklich will. So. Und die sich aus verschiedenen Gründen, also das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, da können wir einfach mal ein Patriarchat über die eigene, wie wir selbst alle erzogen worden sind, sich einfach mit viel zu wenig zufrieden gibt. Und das halte ich für eine Katastrophe. Übrigens nicht nur für das Paar, sondern wenn du dein Potenzial in dieser Beziehung nicht entfaltest, dann fehlt dieses Potenzial allen anderen auch.
Hm. Aber hast du denn einen Tipp, wenn eine Frau entdeckt, also ich würde jetzt keine Namen nennen, aber im direkten Bekanntenkreis gehabt, also genauso wie du es beschreibst, keine lebendige Beziehung, sie, Powerfrau, hatte Bock, war ready, wollte irgendwie auch mit zwei Kindern noch on the road sein. Er, also ein richtig, wirklicher Klischee-Stoffel, so ein Büro, Finanz-Klischee-Stoffel mit, wenn er beleidigt ist, setzt er sich irgendwie 3 Stunden auf die stille Treppe, ist nicht ansprechbar. Also, der Joachim weiß, das ist eine gemeinsame Bekannte, die wir haben, weil du auch sagst von der Prozentzahl. Aber dann ist auch immer der Punkt, da zu sagen, ja, und dann verkopft die Frau und sagt, ja, ich würde mich ja gern trennen. Und manchmal ist es finanziell, manchmal ist es auch, ja, wir haben gemeinsame Kinder und eigentlich, und er war doch mal ganz anders. Also gibt es für eine Frau den richtigen Zeitpunkt zu sagen, alles klar, jetzt schieße ich ihn ab?
Na, ich würde sagen, bevor dieser Zeitpunkt kommt, weil ich glaube, wenn der kommt, das weiß jede Frau. So, da denkst du nicht mehr drüber nach, sondern du stehst am Morgen auf und du weißt einfach, das ist der Tag. Und erfahrungsgemäß, wir haben ja viele Beziehungscoachings gemacht, also wenn die Tür zu ist, ist die Tür zu bei einer Frau. So. Aber davor, also Frauen sind extrem leidensfähig und das hat was mit Konditionierung zu tun. Ja, also Frauen sind einfach sediert worden. Ja, und da liegen Jahre dazwischen, wo sich Frauen erklären, dass das schon okay ist, wo sie sich absurderweise erklären, dass es was mit Liebe zu tun hat, diesen Low-Level-Standard zu halten. Und aus meiner Sicht hat es extrem viel damit zu tun, zu realisieren, ey, das ist mein kostbares Leben, was hier verrinnt. Und wenn ich irgendwann mal auf dem Sterbebett sitze, es wird nicht dieser Typ sein, der daneben steht und mir nochmal einen Orden verleiht. Und selbst wenn er das macht, ich werde mir vor Wut in den Hintern beißen. So. Und bevor, du musst ihn ja nicht gleich ganz im Jordan schießen, aber zum Beispiel sagen, okay, du hast keinen Bock auf Spaß, respektiere ich, ich bin da mal weg. So. So. Und, weil meist wachen dann viele Männer auf. Also wenn die Frau aus dem Meckermodus rauskommt, also Frauen meckern mega gern und realisieren nicht, dass die meisten Männer wissen, dass das Meckern null Konsequenzen hat. Mhm. So, Aber wenn eine Frau sagt, okay, ich habe dich eingeladen, du willst nicht, ich bin weg, ich bin jetzt einen Monat, mache ich einfach diesen Roadtrip. So. Also erstens, die Frau wird explodieren in Selbstvertrauen, weil sie plötzlich merkt, ey, ich brauche den wirklich nicht. Wir sind sehr wahrscheinlich seit Jahrzehnten wieder mal merken, wie schön das Leben sein kann. Sehr wahrscheinlich wird sie auf diesem Roadtrip irgendein Mann begegnen, der sie nicht als seine Ehefrau ansieht, sondern der sie ansieht als ein schönes Wesen. Und da muss nicht mal eine Affäre draus sein, aber allein, wenn du so angeschaut wirst, macht das was mit dir. Und dann kommst du zurück und dann sagst du, Baby, ich habe Leben neu gekostet. Fairerweise gebe ich dir noch mal eine Einladung und wenn du die nicht annimmst, bin ich dann ganz weg. Es gibt einen Grund, warum, warum 70-80% der Menschen in unseren Seminaren Frauen sind und warum es etliche Männer da draußen gibt, die mich nicht leiden können. Weil sie denken, das Seminar wäre schuld daran. Aber das ist nicht die Wahrheit, sondern dass ein Seminar oder auch ein Buch oder ein gutes Gespräch lädt jemanden einfach nur ein, aus dieser Bubble, aus dieser Trance wach zu werden. Also eine Kleinfamilie ist einfach eine krasse Trance.
Du gehst in deinen Büchern, also auch Liebe radikal, also natürlich, wir haben jetzt besprochen und wir wissen auch, radikal bedeutet eben nicht eins draufhauen, sondern radikal bedeutet eigentlich zu sich zu stehen, zu dem, was man von der Beziehung möchte, auch zu stehen. Aber du gehst ja mit der Sprache schon auch radikal um, also sprich Seelengevögelt ist jetzt ja auch ein Buch, das habe ich jetzt, so einen Titel habe ich davor noch nicht gelesen. Mittlerweile liest man irgendwann immer mal wieder fuck dieses und fuck jenes, also die Leute spielen so ein bisschen damit. Ist das aber auch ein Stilmittel, sage ich mal. Mir kommt es manchmal so ein bisschen vor wie Osho, weil Osho hat ja auch keine Gefangenen gemacht in dem, was er gesagt hat.
Magst du gerade einen Satz zu Osho sagen? Weil ich kannte, wir hatten vorhin kurz bei WhatsApp gesprochen und ich kannte Osho nur von ein Assi spricht einen Deutschen auf der Frankfurter Konstablerbaran. Hey Osho, Deutsche,
Osho. Osho war ein indischer, ich sage jetzt mal Erleuchteter, man könnte auch Guru sagen, der Erst- und der Bhagwan. firmierte, also nicht firmierte, sondern auftrat und sich dann später den Namen Osho gab. Und Osho war und ist heute auch noch, es gibt ja seine Lectures zu kaufen, bekannt dafür, dass er jetzt so sagt und die Leute fühlen sich dann gebauchpinselt und denken, ah, wie schön, ja, Liebe ist und so weiter. Und in der nächsten Sekunde sagt er genau das Gegenteil. Und wenn die Leute ihn dann darauf ansprechen, auch weil er manchmal so eine, auch eine sehr deutliche Wortwahl hatte, pflegte er zu sagen, nee, hört nicht auf mich, ja, ich sag das mal so und mal so, aber am Ende hat er natürlich schon eine Grundlage gehabt, aber er hat es immer abgelehnt, sich also den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben, und er hat aber auch gerne mal rumgeschimpft, so will ich es mal sagen. Jetzt schimpfst du nicht rum, aber du machst ja in deinem Buch, ja, sagst du ja auch, Astrologie ist eigentlich Quatsch, aber trotzdem magst du sie ja, also bist ja ein Astrologiefreund und das, was aus ihr herauskommt, kann ja trotzdem sehr hilfreich sein. Ja, und deshalb kommt es bei den Leuten besser an, also wenn man sie auch mal mit also so ein Muster unterbricht, indem man mal in einer Sprache spricht, die man vielleicht in so einem spirituellen oder in so einem psychotherapeutischen Kontext gar nicht gewohnt ist. Also hilft es den Menschen auch, dass sie sagen, ah, okay, also bei dem muss ich jetzt nicht irgendwie ankommen mit Engeln und all diesen Dingen, sondern der kann mir auch mal die Meinung sagen oder der ist auch radikal genug, mir nicht immer recht zu geben. Also oder steckt irgendwas anderes dahinter oder ist es einfach deine Art?
Genau. Also wenn das Stilmittel würde ich ja machen. Ich habe mir das ausgesucht, aber das ist, ich würde nicht mal sagen, es ist meine Art, es ist unsere Art. Mhm. Andreas, das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Da bin ich ein Softie dagegen. Oh. Übrigens, die deftigsten Titel, also zum Beispiel Seengevögel, die kommen von ihr.
So. Ah, Grüße gehen raus.
Liebe Grüße, herzliche Einladung.
Ja, genau. Und bei Andreas zum Beispiel so, also je mehr sie dich mag, umso deftiger werden die Ausdrücke, die sie für dich hat. Aber sie besitzt die Kunst, und das ist wirklich ein Phänomen, sie nennt dich in einer solchen Liebe ein Arschloch, dass du...
Aber ist das auch diese Berliner Schnauze? Sie ist Berlinerin, glaube ich, ursprünglich, oder?
Ja, so ein Mix aus Russen und Berlinerin, ja.
Wenn ich den Steffen so nenne, dann meine ich das immer ernst. Das weiß
er auch. Ja, dann ist das immer ein Vorspiel. Aber gut, sag ich, wir waren
separat. Also für uns ist es einfach so, also ich finde, das Leben ist deftig und das Leben ist zart. Also ich finde, manchmal passieren Sachen in meinem Leben, da passt es am besten zu sagen, ich habe gerade vom Leben eins in die Fresse gekriegt, da brauche ich da nicht davon sprechen, ups, heute ist was vorgefallen, weißt du? So.
Upsi.
Ja. Ich frage auch deshalb, weil man ja heute sehr, wie soll ich sagen, Awareness sehr auf Sprache achtet und
ja. I don't give a fuck, Alter.
Und manchmal, ich weiß nicht, ob du mit solchen Dingen konfrontiert wirst. Ich habe die Kommentare zwar gelesen unter dem Video, aber die bezogen sich dann eher, also die Negativen, die paar wenigen Negativen eher auf dich und gar nicht auf deine Wortwahl. Aber man ist ja heute sehr schnell dabei zu sagen, oh, das darf man doch aber so nicht sagen, und da muss man doch irgendwie ganz achtsam sein und liebevoll und so sagen.
Ja, ich bin da ambivalent, also weil auf der einen Seite finde ich sehr wichtig, bestimmt, also wir haben ja alle einen kollektiven Lernprozess, und zum Beispiel bestimmte Worte, ich bringe es als Beispiel, das N-Wort würde ich jetzt nicht, um irgendwas zu provozieren oder zu zeigen, dass ich cool und frei bin, benutzen. Warum? Also das würde ich als nicht souverän ansehen. Und dann gibt es aber Sachen, also ich sage jetzt mal so, wir werden eigentlich weniger von der Woken-Szene kritisiert, sondern wenn, dann aus der spirituellen Szene, so nach dem Motto, Seelengevögelt hat aber eine dunkle Energie. Da kann ich dann einmal nur sagen, okay, da kann ich euch nicht helfen.
Seelengevögelte dunkle Energie wegen der Wortwahl oder was? Also weil
ja.
Gevögelt und
was. Du, da musst du die Menschen fragen, die das sagen. Aber ich habe Bekannte, die haben bis heute nicht in dieses Buch reingeschaut, weil sie sagen, das ist schwarz, das geht schon mal gar nicht, und Seelengevögelt geht gar nicht.
Ich finde das so eine schöne Formulierung, weil es ja im Endeffekt gerade für die Beziehung das trifft, worum es geht. Also du kannst den geilsten Sex haben und die schönsten feiern, aber es geht darum, dass deine Seele tanzt mit meiner. Das ist ja das Entscheidende. Habe ich das gerade gesagt? Haben wir es aufgenommen? Haben wir das
festgehalten? Ja, das hast du ganz, ganz schön gesagt.
Was? Ja, der Steffen hat ja, der Steffen hat ja, was psychologische Themen angeht, einige Vorbehalte, aber ich weiß, in seinem ganz, gar nicht so tiefsten Inneren ist er eigentlich d'accord.
Was heißt denn Vorbehalt? Wollen wir das jetzt irgendwie schön, dass der Fall bei mir in der Mitte ist? Fall, sag mal ganz ehrlich, zu wem hältst du? Ich wollte, also abgesehen von den tollen, tollen, tollen Büchern von Veit Lindau, auch aufgrund der Zeit, Veit, gib mir doch ganz kurz mal, ich war vorhin mal bei dir auf dem YouTube-Kanal, vor 5 Tagen hochgeladen, das Thema KI. Ich bin zum Beispiel ein Typ, gar nicht technisch affin, bisher dieses Thema KI schwimmt so ein bisschen links und rechts an mir vorbei, ChatGPT etc. pp. Muss mir KI Angst machen? Aha, ich übergebe das Wort.
Ja, also für alle, die mich nicht kennen, ich bin normal so ein extrem optimistischer Mensch. Ja? Aber ich bringe mal als ein Beispiel, weil das können, glaube ich, die meisten greifen. Geht einfach mal 5 Minuten durch die Straße einer Stadt und beobachtet Menschen. So. Und dann werdet ihr feststellen, 90% aller Menschen schauen einfach nur noch in ihr Handy.
Bekloppt.
Ja, ja, so, das heißt, wir haben vor 15 Jahren so eine Technologie entwickelt, die uns mega okkupiert. Es ist nachgewiesen so, dass soziale Medien unsere kognitiven, unsere emotionalen, auch unsere spirituellen Fähigkeiten schwächen. So, und das ist nichts gegen KI. Also KI ist, das klingt jetzt hart, aber das ist Endgame. Endgame heißt, in den kommenden 10 Jahren wird sich das entscheiden, wenn wir Glück haben, dass wir wirklich in einer Art von Utopie landen oder wir werden richtig auf die Fresse fliegen.
Und aber blickst du dann eher auf die Techniker, auf die Entwickler, auf die Politiker, auf den einzelnen Bürger?
Alles. Also das ist, wir sind nicht vorbereitet. Und das Krasse ist ja, also wenn du zum Beispiel Podcasts hörst oder Interviews mit den Leuten, die die KI entwickeln, so, das sind meist junge Spunde, die haben meist kein wirkliches moralisches, die haben keinen Ehrenkodex. Also Elon Musk hat keinen Ehrenkodex. Der mag seine genialen Attitüden haben, aber der hat keinen Ehrenkodex. Und die entwickeln die mächtigste Technologie der Welt. Wenn du Regierung zuhörst, wir haben keine fucking Ahnung, was da für eine Lawine auf so vielen Ebenen auf uns zukommt, sozial, beruflich, Und also jeder, der das jetzt gerade hört, ich weiß, das klingt so ein bisschen Dumaritis-mäßig, aber ich kann nur jeden einladen, sich einmal, ich sag jetzt mal, 3 Stunden damit zu beschäftigen, was ist an dieser Technologie anders als an allen bisherigen. Weil das, die Sache ist ja auch die, selbst wenn du so zum Beispiel so wie du sagst, ich bin nicht so technikaffin, jeder um dich herum wird davon beeinflusst werden. Mhm. Und die Institutionen, mit denen du arbeitest, werden Entscheidungen über dich treffen, basierend auf KI etc. Und da unsere großen Institutionen uns nicht darauf vorbereiten, muss das gerade jeder selbst machen.
Ich hatte vorhin das Video gesehen, als du quasi, sagt man dann Avatar, als du dann quasi die, also auch von ChatGPT der Text erstellt und dachte so, stimmt, okay, es wackelt hier und da noch, aber wenn du dem Monster nochmal 1-2 Jahre gibst, holy shit, also das ist schon mit Deepfake und so.
Ja. Naja, und da würde ich vielleicht auf das Buch zurückkommen. Zwei Schlagworte. Einmal bringst du das Schlagwort Visionen. Das heißt, eine Beziehung sollte eine Vision haben. Also man sollte sich, das gilt sicherlich auch für Staaten, das gilt für Technologien, dass man sich erstmal hinsetzt und sagt, was wollen wir denn eigentlich? Wo wollen wir denn hin? Was wollen wir erreichen? Und das Zweite, was mir hängen geblieben ist, da ging es um blindes Vertrauen. Dass du gesagt hast, Vertrauen ist ein blindes Vertrauen. Blindes Vertrauen ist eigentlich keine Hingabe, es ist Abgabe. Und gerade merke ich, das passt ja eigentlich auf unsere Gesellschaft, also nicht nur auf eine Zweierbeziehung, sondern wir haben ja eigentlich als Gesellschaft auch gar keine Vision mehr. Wir verhaken uns so in diesen Links-Rechts-Kämpfen und KI, das finden wir alle ganz toll, dass wir uns da jetzt quatschige Avatare machen können oder Blisterfiguren, die irgendwo eingeschweißt sind mit unserem Gesicht. Aber ich würde nochmal auf das Buch zurückkommen. Visionen, wie gehe ich das am besten an? Oder wenn ich sage, okay, das stimmt, in meiner Partnerschaft läuft es irgendwie nicht. Oder auch in meinem Unternehmen, kann ja auch sein, ich bin Geschäftsführer oder irgendwas. Wie entwickelt man Visionen? Helmut Schmidt hat Visionen ja mal etwas despektierlich bezeichnet.
Dann gehe ich zum Arzt.
Fand ich immer ein bisschen schade, aber ich glaube, es war im entsprechenden Kontext sicherlich richtig, aber...
Ja, ich gehe sofort darauf ein, aber ich würde gerne Ich würde gerne nochmal auf deine erste Frage zurückkommen, weil du hast mich gefragt, warum jetzt das Buch nochmal? Ne? Mhm. Und ich beschäftige mich gerade sehr, sehr viel mit KI. Und für mich die logische Schlussfolgerung ist, also wenn Maschinen mal intelligenter wären, müssen wir menschlicher werden. Also Maschinen werden uns so gut wie alles abnehmen. Sie werden uns in ganz, ganz vielen Dingen überholen. So, das heißt, also die Riesenchance, die ich tatsächlich sehe in dieser Intensität, ist, dass Menschen gezwungen sind, jetzt vielleicht nochmal ganz, ganz neu zu entdecken, wer sind wir eigentlich füreinander? Also was macht mich als Mensch aus, so unvollkommen, wie ich bin? Also wir als Menschen mehr zusammenrücken, mehr Menschlichkeit teilen. Deswegen finde ich das ganz cool, dass das Buch jetzt rauskommt. Mhm. Und zu deiner Frage, ich vermute mal, Helmut Schmidt hat mit Visionen einfach eine Träumerei gemeint oder vielleicht auch mal Halluzination. Aber ich bringe mal als Beispiel, wenn du deinen Kühlschrank aufmachst und da ist keine Milch drin, ja, dann hast du sofort eine Vision in deinem Kopf, wie du im Supermarkt stehst, eine neue Milch kaufst und die herbringst. So, wenn du diese Vision nicht hättest, würdest du es einfach nicht machen. Also wir sind immer in Visionen. So, das Bescheuerte ist halt, dass die meisten von uns ihre Visionen automatisch von ihrem Unterbewusstsein kreieren lassen. Und wenn du das zum Beispiel in einer Beziehung machst, bedeutet das, du landest eigentlich fast zwangsläufig in dem öden Mittelmaß, was dir deine Eltern zum Beispiel vorgelebt haben.
So. No. No. Kann ich sagen, kanntest sie, ja, du kennst sie.
Also, Mom, sorry. Ja. So, aber ihr kriegt den Punkt. Ich überspitze einfach ein bisschen so. Ja, so. Das heißt, also eigentlich ganz simpel, entweder dein Leben läuft so, wie du es willst, und dann würde ich sagen, Finger raus, weil dann hast du die richtigen Visionen. Oder dein Leben, egal in welchem Bereich, läuft nicht so, und dann brauchst du neue Visionen, weil die sind quasi wie so, das sind die Zielkoordinaten, das ist das GPS für dein Unterbewusstsein, okay, in diese Richtung will ich diese Beziehung entwickeln.
Aber hast du noch einen Tipp, weil also es gibt ja echt viele, die jetzt auch durch die ganzen Streaming, Netflix und Amazon und, die vielleicht genau diesen Punkt haben, sagen, ich habe eigentlich Bock, aber mir fehlt der erste Schritt. Ich kriege meinen fetten Arsch nicht von der Couch hoch. Vielleicht bin ich Single, vielleicht bin ich in einer Beziehung. Gibt es so den ersten Moment, wo du sagst, okay, das als Tipp, geh mal 10 Minuten laufen, geh mal in den Wald, wo du sagst, okay, dass du mal in Schwung kommst und dass du mal irgendwie aus dieser Trägheit rauskommst?
Der Tipp, den ich immer gebe und immer wieder geben werde, ist, du musst realisieren, dass du stirbst. So, also weil, wenn du nicht anfängst, irgendwo so einen Glimpse, also so einen Funken in dir zu realisieren, dass dein Leben endlich ist und dass du keine fucking Ahnung hast, wie lange du noch hast, wirst du niemals die Kraft aufbringen, dich all diesen Versuchungen, Ablenkungen etc. zu widerstehen. So, und wenn du das hast, wenn du mitkriegst, okay, die Serie ist total geil, ich liebe auch geile Netflix-Serien, aber du guckst auf die Uhr und sagst, das sind 8 Stunden meines Lebens. Aber perfekt. So, dann hast du vielleicht die Motivation zu sagen, okay, ich mache das Ding jetzt mal aus und dann wirst du erstmal auf den Zug gehen müssen. Das ist ein Riesenproblem heutzutage. Also Leute schauen ja nicht aus purem Spaß Netflix sehen, sondern wir sind alle dopaminsüchtig. Wir müssen auf den Zug gehen. Und erst wenn wir auf den Zug gehen, merken wir eigentlich wieder, wie geil unser eigenes Leben sein kann. Also solange du von Netflix-Serie zu Social Media springst, ist ja, das ist auch völlig normal, das kann man neurowissenschaftlich erklären, das normale Leben einfach langweilig.
So. Macht das in eurem Beziehungscoaching eigentlich mittlerweile auch einen Punkt aus? Also einmal das und zum Zweiten hört man ja auch immer öfter, dass politische Meinungen selbst in Beziehungen quasi sich, also ganze Familien entzweien in den USA jetzt mit Trump, also Republikaner und Demokraten. Hier ist es aber ja in manchen Landstrichen durchaus ähnlich. Also ist das auch ein Problem, das in die Beziehungen schwappt oder auch in eure Gespräche schwappt? Also, dass man erstmal so Grundlegendes klären muss und sagen, was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ja, eigentlich ist das cool, weil, weißt du, ist es so, in den meisten Beziehungen gibt es immer wieder Konflikte. So, also zum Beispiel, ich nehme mal den Klassiker. Der eine will die Sexualität frei leben, der andere will treu sein, monogam. So, Riesenthema. Was machen die meisten Menschen? Sie sprechen kurz an, finden keine Lösung und dann versinkt das Ganze im Unterbewusstsein. Es wird einfach totgeschwiegen. Ja? Könnte ich jetzt ganz, ganz viele Beispiele bringen. Und wenn dann eine Familie mal einen Konflikt hat, der so vehement ist, dass er nicht aus dem Weg zu räumen ist, und ich sage das mit allem Respekt, also wir hatten zum Beispiel mit unserer Tochter mal 1,5 Jahre, wir lieben uns mega, aber wir haben 1,5 Jahre nicht miteinander gesprochen. Ich weiß also, wie krass diese Kräfte sein können. Aber das ist ja die Gelegenheit, sich zu fragen, was ist denn eigentlich jetzt wirklich Liebe?
Wie kamst du wieder zueinander nach anderthalb Jahren?
Also, ich sage mal, ich bin Andrea sehr dankbar, weil sie war die Erste, die gesagt hat, okay, egal wie sehr wir diese Meinungskonflikte haben, wir bleiben in Verbindung. So, und sie hat angefangen, sie hat wirklich zweimal in der Woche einfach mit unserer Tochter telefoniert. Es war am Anfang eine Katastrophe. So, und dann, aber sie sind in Verbindung geblieben, Verbindung geblieben, Verbindung geblieben. Und dann sind wir wieder zusammengekommen und haben dieses große Thema auch erstmal beiseite gelassen und haben sozusagen uns auf das besonnen, was uns vereint, um dann aber irgendwann zu lernen, dass unsere Liebe größer ist als dieser Meinungskonflikt.
Ja. Ich habe heute Nacht Ärger bekommen von meiner Frau. Ich gehe nachts immer, ich bin so ein Nachtsfresser, das ist meine Schwäche, ich esse so Schoki und Keks und so. Und heute Nacht versucht ganz leise, ich glaube um 12:30 in die Küche zu gehen. Ja. Dann die Schublade, habe dabei gerade eine Schoki genommen und dabei das Baby geweckt. Habe mich dann aber auf die Couch gelegt, bin direkt wieder eingeschlafen. Da gab's heute Morgen aber holla die Waldfee. Hättet ihr da, falls wärst du da dabei gewesen, hättest du direkt ein neues Buch geschrieben.
Ja.
Gewalt gegen Männer. Wow. Ja.
Das war kein du armer Kerl, das tut ja.
Mein, ich darf bitte noch ein Setfoto machen und sage.
Aber vielen, ich glaube, ich will noch mal Evje von der Dompen, aka Harpe Kerkeling zitieren, was auch ihr den kennt, hat eine wunderbare Parodie vor vielen Jahren oder Jahrzehnten sogar schon gemacht. Die sagte immer: Liebe ich Arbeit. Also kurzum, ich will damit sagen, es lösen sich die Dinge nicht von selbst, sondern ich muss einfach schon über meinen Schatten springen, ich muss eine gewisse Reflexion mitbringen, ich muss merken, da läuft irgendwas schief, ich muss den Mut haben zu sagen, ja, vielleicht läuft auch bei mir was schief und ich muss den Mut haben, mich wirklich mit meinem Partner, meiner Partnerin hinzusetzen und zu sagen, ich habe das Gefühl, irgendwas ist nicht so recht, wir müssen da mal drüber reden und muss das Durchhaltevermögen haben, dass das auch nicht mit einem Gespräch geregelt ist, oder? Wenn man es mal so.
Ja, um dein Zitat noch ein bisschen mehr aufzubauen, Leben ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Also entweder ich schlafe irgendwann ein oder ich entscheide mich für Wachstum und dann ist es Arbeit. Und unsere engsten Beziehungen sind natürlich die geilsten Übungs- und Spielfelder überhaupt. Und die Kunst liegt, glaube ich, daran, das eben nicht als irgendeine Psychopflicht zu sehen, so wie es Männer häufig ganz einfach am Anfang, oh, jetzt muss ich über meine Gefühle reden, machen, sondern einfach zu sehen, es ist, was für eine Gnade ist es, wenn du Menschen findest, mit denen du gemeinsam diese Arbeit machen kannst, weil sie ist, im Endeffekt ist sie wirklich geil.
So. Und Fall, ich darf zum Abschluss noch fragen, was steht auf deinem T-Shirt, was bedeutet das? Ich gucke schon die ganze Zeit, also dezent, Mundo Sine Cerebro.
Etwas. Eine Welt ohne Herrscher.
So. Meine Damen und Herren,
in diesem Sinne,
Lindau.
Ich konnte meine Fragen nicht ganz durchbringen. Ich hätte noch gefragt, was würdest du einem Herrn Putin raten? Was sollte der in einem Coaching mal besprechen? Nein, eher Gag.
Wir uns aber nächsten Donnerstag um 16:30 wieder. Zack!
Genau. Aber wir freuen uns auf das nächste Buch. Jetzt habt ihr erstmal die Möglichkeit, Liebe Radikal noch einmal zu lesen, solltet ihr es noch nicht gelesen haben. Und es gibt noch viele andere Bücher von Veit Lindau im Bücherregal also in den Buchhandlungen zu kaufen. Und ich kann versichern, also mir zumindest gefallen die Bücher und ich lese jedes Buch gern, weil wenn es nichts nutzt, hat's auch nichts geschadet, aber ich finde, man findet hier so viel Inspiration. Manchmal klappt man es auch wieder zu und sagt, ach, was ein Quatsch, einfach, dass man es nicht machen muss. Und genau dann sollte man wahrscheinlich weiterlesen. Vielen Dank, lieber Veit, dass du bei uns
warst. Vielen Dank, Veit. Danke euch,
hat viel Spaß gemacht. Ja. Dankeschön. Liebe Grüße an Andrea.
Richtig aus.
Danke. Bye bye.
Schmetterlinge im Kopf. Der Kulturpodcast mit Steffen und Jo und Gästen. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo@letschert.net. Und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.